Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Dankeschön. Danke, René. Super. Ja, voll hier. Es ist mir echt eine riesen Ehre, dass ich hier nochmal reden darf. Und zwar, ich bin mit dem Thema heute da, weil der René jetzt sagt, über was magst du denn reden? Und ich habe gesagt, ich will glücklich sein. Dann hat er gemeint, ja, aber worüber willst du reden? Ich sagte, ja, ich will glücklich sein. Das heißt, das ist mein Thema. Und ich erwarte jetzt nicht riesig viele Handzeichen, weil die Leute sind da immer ein bisschen schüchtern in so einer Menge. Aber kennt irgendwer von euch diesen Wunsch und dieses Thema? Ja, die erste Reihe kennt's. Voll, also ich kenn's auch gut. Und ich habe mir dann gedacht, die Leute, die mich kennen, wissen ja, ich stehe auf Statistik und Zahlen und Definitionen, alles, was langweilig ist, aber alles, was Info transportiert. Und deswegen, ich habe eine Statistik dazu gefunden, aus den USA zwar, aber nehmen wir sie mal trotzdem. Und da wurden die Leute einfach gefragt, was ist dir lieber? Also möchtest du lieber glücklich sein im Leben oder möchtest du große Dinge erreichen, für dich, für andere, irgendwas bewegen? Und jetzt sehen wir die Leute im Hellgrünen, also hellgrün eingefärbt, sind die Leute, die gesagt haben, ich möchte lieber glücklich sein, das ist mir wichtiger. Und die Leute, also das andere, das, was ist das, Türkis, die haben gesagt, nein, ich möchte lieber was Großes erreichen. Und wenn wir jetzt dann drunter schauen, der Olli hat das natürlich sofort scharf erkannt, da unten sind noch Jahreszahlen, also 18 bis 29, 30 bis 44. Und man sieht, bei den Jüngeren ist es jetzt noch nicht ganz so mega krass. Ich meine, 64% haben gesagt, das ist mir schon wichtiger, also ist schon ein riesiger Anteil. Aber wir sehen, umso älter die Leute werden, umso mehr werden das bis zu 91%. Also das heißt, 9 von 10 Leuten sagen, wenn du mich fragst, ist es mir lieber, ich bin glücklich, als ich bewege irgendwas oder ich erreiche für mich große Dinge. Und das hat mich halt darin bestätigt, dass es nicht nur mir so geht, dass ich diesen Wunsch mitbringe, so hey, ich will glücklich sein, sondern auch anderen Leuten. Und vielleicht ist dir die gleiche Frage gekommen, die mir gekommen ist in der Vorbereitung jetzt zu dem Thema, dass ich mir gedacht habe, ja, aber was heißt das jetzt überhaupt eigentlich? Also was heißt es jetzt, glücklich zu sein? Jetzt sage ich will glücklich sein und das heißt was? Das heißt, 2 Fragen, die sich für mich da sofort abgeleitet haben, war die erste Frage, was ist Glück überhaupt? Also das heißt, wir müssten mal definieren eigentlich, von was reden wir, wenn wir sagen, oder wenn ich sage, ich strebe nach Glück, ich möchte glücklich sein. Und die zweite Frage, die vielleicht sogar noch wichtiger ist, ist, wie werde ich denn glücklich? Also wenn nur, weil ich weiß, was es ist, heißt ja noch lange nicht, dass ich dorthin komme oder dass ich das dann auch habe. Und so ging ich auf die googlische Suche nach der Frage, was ist Glück? Und ich habe ein paar Philosophen dazu gefunden, die sich einfach mit dieser Frage schon beschäftigt haben. Das heißt, irgendwie große Denker in der Menschheitsgeschichte, die sehr viel schlauer waren als ich und sich sehr viel mehr Gedanken darüber gemacht haben. Und der erste davon war der Aristippos von Kyrene. Ich kannte den jetzt nicht, vielleicht kanntest du den eh und sagst, nee, klar, Aristippos. Warum ich den aber genommen habe, 4. Jahrhundert vor Christus, warum ich den genommen habe, ist, das war der Begründer des Hedonismus. Jetzt weiß ich nicht, ob der Hedonismus ein Begriff ist, das ist einfach eine philosophische Strömung oder eine Schule, die sagt, die Maximierung der körperlichen Lust ist der Sinn des Lebens oder ist das höchste Gut. Das heißt, der hat gesagt, 4. Jahrhundert vor Christus, der hat gesagt, du willst alles maximieren, wo es dir gut geht, wo du dich wohlfühlst, wo dein Körper Endorphine ausströmt und einfach alles, was sich gut anfühlt. Das ist quasi Glück und das ist auch gleichzeitig der Sinn des Lebens. Dann gehen wir ein Jahrhundert nach vor, Epikur, ähnliche Schule, der hat gesagt, ja, Lust super, aber es reicht eigentlich schon, wenn du keine Schmerzen hast. Also wenn es dir nicht schlecht geht, bist du schon glücklich und wenn man Lust noch oben drauf packt, ist es natürlich super. Und dann das Interessante, dann gehen wir über 2000 Jahre in die Zukunft, wieder Philosophen, Denker, der John Stuart Mill hat im 19. Jahrhundert nicht viel anderes gesagt. Also auch er hat gesagt, Glück ist Lust maximieren, also der hat beides zusammengenommen und gesagt, okay, Lust willst du maximieren und Schmerzen willst du vermeiden. Das ist Glück. Das heißt, und ich möchte jetzt der Philosophie hier nicht Unrecht tun, gell, es gibt noch viele verschiedene andere Positionen und andere Denker, die was anderes gesagt haben, aber wir finden die zentralen Themen immer und immer wieder, bei dem, was der Mensch sich dazu gedacht hat. Was ist Glück? Wonach möchte ich da streben? Und das ist eben Lust maximieren, Schmerz vermeiden und Fokus liegt auf jetzt, auf dem, was ich jetzt fühle, wie es mir jetzt geht. Und dann die zweite Frage, auch wieder im Hinblick von, was hat der Mensch da so zutage gefördert, wie werde ich denn jetzt glücklich? Also jetzt kann man sagen, gut, Lust maximieren, Schmerz vermeiden, wie schaut das jetzt konkret aus? Und ich persönlich glaube halt, dass man sich da einfach anschauen kann, wonach strebt der Mensch im Leben. Also so, man kann ja Menschen viele Fragen stellen und dann sagt man auf der anderen Seite ja, Taten sagen mehr als 1000 Worte. Also du schaust einfach, was lebt der Mensch so vor im Schnitt. Und ich denke, wonach die Menschen streben, ist relativ einfach so zu sehen jetzt im Schnitt. Ich möchte jetzt natürlich auch wieder niemandem Unrecht tun, sind jetzt nicht alle so. Also nicht alle streben jetzt nur danach, aber in der Regel geht es um Macht, um Ruhm, um Besitz, um gute Gefühle, um Lust, einfach eben um alles wieder, was sich ums Jetzt dreht, um alles, was aus irdischer Sicht halt erstrebenswert ist einfach. Also durchaus nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Und das heißt, jetzt habe ich da meinen super Flipchart, das heißt, wenn wir die Frage tackeln, okay, was ist Glück, wie werde ich glücklich, gibt es den menschlichen Ansatz, der sagt, ja, Glück ist, was haben wir gesagt, wir haben Macht, Besitz, schmier ein bisschen, und sagen wir mal Lust. Also fassen wir es mal so ungefähr zusammen. Das heißt, das sind so die zentralen Themen, die immer und immer wieder kommen. Es ist vielleicht für die Leute da nicht die alleroberste Priorität, aber es ist immer irgendwo dabei. Es geht immer irgendwie um diese Themen. Und jetzt ist es ja so, dass wir als Christen, also der Großteil hier als Christen, denke ich mir, ja, uns sollte eigentlich auch interessieren, was Gott über das Thema zu sagen hat. Also so, weil ich stelle mir auch sehr viele Fragen im Alltag. Und ich kann jetzt natürlich auf diese und jene Ergebnisse kommen und mir denken, was leben die Menschen vor, was haben schlaue Denker gesagt. Aber eigentlich soll es mich doch interessieren, wenn ich daran glaube, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und dass Gott nicht nur irgendwas in der Bibel labert, sondern dass das wirklich Sinn macht. Dann sollten wir in die Bibel schauen und schauen, was sagt denn die Bibel zum Thema Glück? Und da kann ich dich nur ermutigen, also das wird immer wieder heute kommen, schau selber in die Bibel. Also auch du musst mir jetzt nicht alles glauben, nur weil ich das von da oben herunter erzähle, sondern ich glaube, die Bibel ist voll von Wahrheit, von Leben, von Geist. Und deswegen, wenn du auch diesen Glauben sharest, möchte ich dich einfach ermutigen, mit kleinen und großen Fragen, geh in die Bibel und schau mal nach, was hat denn Gott darüber gesagt eigentlich? Also die großen Fragen sind fix drinnen und auch, ich glaube, viele kleine Fragen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was sagt denn die Bibel, was sagt Gott zum Thema Glück? Und wir finden in der Bibel selten jetzt das Wort Glück per se, sondern oft Glückseligkeit. Es wird oft von Glückseligkeit gesprochen. Und jetzt ist es ja so, dass das Alte Testament auf Hebräisch geschrieben ist, also der erste Teil sozusagen, der erste dicke Teil, und dann das Neue Testament ja auf Griechisch. Und im Hebräischen finden wir das Wort Asar, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Asar, und wird übersetzt mit Glück, Heil oder Wohl. Und im Griechischen, im Neuen Testament, finden wir das Wort Makarios. Das ist jetzt das Eigenschaftswort, und da ist eher so glückselig, selig zu preisen, glücklich zu preisen. Und das Interessante ist, und da habe ich mir einfach so ein bisschen die Kommentare, weil ich kann ja weder Hebräisch noch Griechisch, aber ich habe mir halt die Kommentare ein bisschen angeschaut und die haben gesagt, das Interessante ist, beide Begriffe, sowohl Asar als auch Makarios, beziehen sich nicht auf das Ergebnis zufälliger glücklicher Fügungen einfach. Also beide Begriffe haben nichts mit dem wienerischen Maßen zu tun. Du sagst, okay, so wie wir halt Glück definieren, hast du jetzt noch Sau gehabt, ist sich gerade noch ausgegangen. Und das Wort gibt es auch im Griechischen, ist das Eutyches, habe ich extra nachgeschaut. Es kommt im Neuen Testament nicht ein einziges Mal vor. Also das Wort existiert, aber Gott kennt es nicht. Er nimmt es überhaupt nicht. Und dann ist halt die Frage, okay, führt so zur Idee, Gott und die Menschen definieren das anscheinend ein bisschen unterschiedlich. Die Frage ist, was sagt denn Gott jetzt über Glück? Was ist Glück? Und was mir gekommen ist, da ganz stark ist, dass Glück in der Bibel immer als Zustand der Gottverbundenheit beschrieben wird. Also es ist immer, wo du mit Gott verbunden bist, da ist Glück. Und wo du von Gott disconnected bist, ist nicht Glück. Und ich habe ein paar Stellen dazu rausgesucht. Es gibt eben viele Stellen, aber ich habe immer versucht, plakativ ein bisschen was rauszuholen, was das wiedergibt. Und zwar im Psalm 106, Vers 5 schreibt der Psalmist, lass mich teilhaben am Glück deiner Auserwählten. Lass mich einstimmen in den Jubel deines Volkes und dich zusammen mit denen loben, die zu dir gehören. Und in einem anderen Psalm schreibt er, glücklich ist, wem die Übertretung vergeben ist. Und im Lukas-Evangelium lesen wir, glückselig bist du, weil du geglaubt hast. Und jetzt sieht man, dass alle drei Stellen haben nichts nur mit dem Menschen zu tun und nichts nur mit dem, was jetzt gerade bei dir passiert, sondern alle drei Stellen reden in der Connection zu Gott. Glücklich bist du, weil Gott dich auserwählt hat. Glücklich bist du, weil Gott dir die Übertretung vergeben hat. Also es wird ja vom Menschen und Gott gesprochen. Gott hat mir meine Vertretung, deswegen bin ich glücklich. Und ich habe Gott geglaubt, deswegen bin ich glücklich. Und das heißt, da ist schon mal ein ganz starker Fokus beim Menschen. Der Mensch sagt, such das Glück in dir. Du musst in dir schauen, was du rausholen kannst, was du pushen kannst, damit es funktioniert. Und Gott sagt, such das Glück in mir. Such das Glück außerhalb von dir. Und die Frage ist dann auch, ja, und wie werde ich jetzt glücklich? Also was sagt Gott darüber? Was sagt die Bibel darüber? Und dass Jesus selber sagt uns, wer glücklich ist, und zwar in Matthäus 5, Verse 3 bis 10. Und da sagt er, glückselig sind, die geistlich arm sind. Glückselig sind, die Leid tragen. Glückselig sind, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit und die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das heißt, jetzt haben wir da unten, ich bin ein bisschen groß, gell? Gottes Perspektive, und er sagt so, wer ist jetzt glückselig? Glückselig sind die Armen, glückselig sind die, die Leid tragen und die, die verfolgt werden. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du dir das so auf den Augen zergehen lässt. Ich meine, ich habe jetzt nicht sehr schön geschrieben, ich weiß schon. Aber wenn du dir das auf den Augen zergehen lässt, ist das jetzt eine relativ harte Diskrepanz zwischen dem, was der Mensch sagt, was Glück ist, was mich glücklich macht, und dem, was die Bibel sagt, wer glückselig ist. Also es fühlt sich ein bisschen so an. Oder es spürt sich ein bisschen so an. Ja, das, genau, und dann noch eins. Genau. Habe ich irgendwie stark gefunden, weil das so aufeinander crusht. Und wenn ich mir das anschaue, also wenn ich mir das ehrlich anschaue, denke ich mir, ja, die menschliche Sicht wirkt besser. Also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Armut, Verfolgung, Leid oder Macht, Besitz, gute Gefühle, sage ich ja, erst, also zweiteres bitte, wäre super. Da ist halt die Geschichte natürlich nicht zu Ende. Also die Leute von euch, die die Stelle kennen, die ich zitiert habe, werden sich vielleicht denken, nett, vielleicht sollte man die zweite Hälfte des Satzes auch noch lesen, bevor man zu interpretieren beginnt. Stimme ich dir natürlich zu. Die Bibel sagt uns nämlich auch, warum sind diese Leute glückselig? Also warum sind die glücklich zu preisen? Weil so wie es jetzt ausschaut, können sie ja nicht mega glücklich sein. Und wenn wir weiterlesen, dann lesen wir auch warum. Nämlich es steht, glückselig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig sind, die Leid tragen, sie werden getröstet werden. Glückselig, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Und glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, wieder ihrer ist das Himmelreich. Und das heißt, was wir da rauslesen, ist, dass es ein bigger picture gibt. Dass Gott sagt, die sind jetzt vielleicht nicht im Optimalzustand ihres Seins, aber die sind eigentlich glücklich zu preisen, weil die Armen, die werden reich sein. Und dann sagt er, die, die Leid tragen, die werden getröstet werden. Und die verfolgt werden, die ja, werden den Himmel besitzen. Und auch zur menschlichen Perspektive, weil auch da sollten wir nicht Halt machen, denke ich, wenn wir einfach sagen, okay, was sagt Gott über diese Themen, was sagt Gott über Ideen, die Menschen haben, auch durchaus einen natürlichen Drang, dass ich sage, ja, ich will ja, dass es mir gut geht, was sagt Gott über ein Leben, das sich nur um den Menschen dreht. Und auch da geht es weiter und da lesen wir, im Galaterbrief schreibt der Paulus, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Also was Paulus ganz klar sagt ist, wenn du dich nur um dich selber drehst und nur deiner sündigen Natur nachgibst, dann wirst du das Reich Gottes nicht erben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die sündige Natur? Was heißt das jetzt? Also wenn ich mir was wünsche, ist das schon sündig? Ist das schon ganz furchtbar, wenn ich glücklich bin? Und was uns die Bibel da lehrt, ist, dass was in unserer Natur drinnen ist, seit dem Sündenfall von Adam haben wir diese sündige Natur, dass das, was in uns drinnen ist, wenn wir Gott ausklammern, ist quasi, geht in den Untergang. Und das ist ganz stark das, was ich unter dem Hedonismus zumindest raushöre, ist, maximier deine Lust, ist so, da kannst du mal ziemlich stark annehmen, dass deine sündige Natur halt einfach zum Pushen anfängt. Und das heißt jetzt bitte nicht, dass dein Wille an sich oder dein Wunsch an sich immer schlecht ist und immer sündig ist. Aber sobald du Gott aus Bereichen ausklammerst, wird deine Natur übernehmen und die ist laut der Bibel sündig. Weil Paulus auch sagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, gar nichts Gutes. Und dann gibt es ein Gleichnis, auch noch zu dem Punkt, ein Gleichnis, da ist einfach ein Herr weggegangen und hat seinen Knechten Geld gegeben. Der ist einfach lange Zeit weggegangen. Und die meisten Knechte haben angefangen zu handeln, haben das Geld irgendwie eingesetzt und mehr rausgeholt. Und der kommt nach vielen, vielen Jahren wieder zurück und sagt, okay, was habt ihr gemacht jetzt? Habt ihr euch darum geschert, was ich wollte, dass ihr macht, oder habt ihr einfach irgendwas gemacht? Und einen Knecht gibt's, der hat halt nichts gemacht. Der hat es einfach vergraben und gechillt. So mehr oder minder liest man, okay, der hat halt nichts damit gemacht. Und das Urteil von dem Herrn, der zurückkommt, und da sagt Jesus, so ist es, wenn er wieder zurückkommt, war relativ heavy. Weil er sagt, den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und auch da wieder die Frage, wer ist der unnütze Knecht? Und ich glaube, es liest sich sehr stark heraus, das ist der Knecht, der sich einfach nicht darum geschert hat, was sein Herr von ihm wollte. Also er hat einfach gesagt, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu riskant, ich vergrabe das Geldstück und ich chill und ich warte, bis du wiederkommst und da hast du es wieder. Und er sagt, das ist halt nicht close enough. Und das heißt, was ich da rauslese, ist, dass es auch bei der menschlichen Perspektive ein bigger picture gibt, wo Gott sagt, wenn du nur nach deiner sündigen Natur lebst, wenn du dich nicht drum scherst, was Gott von dir will, sondern nur deinem eigenen Spompanaden nachgehst, auch dann hat das ganz klare Konsequenzen. Und er ist das ja klar. Und ich glaube aus Liebe heraus, dass er uns warnt und sagt dir, pass einfach auf, was du machst mit deinem Leben. Und er sagt nämlich, die werden in die Finsternis geworfen, da wird das Weinen sein und die werden den Tod erleiden. Und das heißt, Gott sagt in seinem Wort, in beiderlei Hinsicht, dass es ein größeres Bild gibt im Hinblick auf die Ewigkeit, ein bigger picture als das, was du jetzt oder was ich jetzt, was wir gerade sehen und jetzt gerade fühlen und uns jetzt gerade vorschwebt. Und was ich aber jetzt noch unbedingt betonen muss, weil das ist jetzt sehr plakativ. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, alles Gute, alles Glückliche, alles, was du möchtest, ist grundsätzlich sündig und böse und Gott will das nicht für dich. Also das ist natürlich ein Schwachsinn. Sondern, und du könntest statt ich will glücklich sein genauso nehmen, ich will einflussreich sein, ich will mich verwirklichen, ich will meine Ziele erreichen, ich will angesehen sein. Gott hat nie gesagt, dass diese Dinge per se schlecht sind. Sondern auch da wieder mein Tipp, lies in der Bibel nach, Abraham und Hiob, zwei Männer Gottes, waren unglaublich reich. David, Mose, auch zwei Freunde Gottes, also Männer Gottes, die haben Macht gehabt, die haben Einfluss gehabt, Ansehen gehabt und Gott hat damit überhaupt kein Problem gehabt. Und genauso in die andere Richtung, ich möchte dir jetzt nicht mitgeben, umso unglücklicher du bist, umso mehr bist du im Willen Gottes. Und wenn du glücklich bist, dann läuft irgendwas ganz verkehrt. Also das ist überhaupt nicht das Teaching, das ist auch nicht das, was Gott uns sagt, sondern er sagt, es kann sein, dass du da landest, wenn du ihm treu bist. Und dann sagt er aber, worum geht's? Jetzt ist jetzt mein Wille wichtiger oder dein eigener Wille? Und wechselst du dann lieber darüber und sagst, ja, also nicht mit mir. Das heißt, was ich bei diesem plakativen Gegenüberstellen zeigen möchte, ist, die Frage ist, worauf liegt dein Fokus am Ende des Tages? Also liegt dein Fokus auf dem, was du willst und dir ist wurscht, was Gott dazu sagt, oder ist es umgekehrt? Und die Frage, die sich für mich dann da wieder ganz logisch abgeleitet hat, ihr merkt es schon, für mich leitet sich eine Frage ab und dann noch eine Frage und noch eine Frage. Aber die Frage, die sich da abgeleitet hat, war, worum geht es denn dann überhaupt? Also worum geht es denn hier im Sein? Weil ich komme jetzt auf die Idee, gut, es geht nicht um deine Bedürfnisse in erster Linie. Es geht nicht um deinen Willen, es geht nicht darum, was du dir jetzt gedacht hast und was du dir wünschst. Und dann sagt man ja, aber danach leben die Menschen in der Regel halt. Das heißt, worum geht es dann? Und auch da wieder mein Hammer-Tipp, schau in die Bibel. Also ich werde nicht müde, das zu betonen. Und da lesen wir, und da gibt es zwei Stellen von beiden engen Freunden von Jesus und zwei Jüngern von Jesus. Der Johannes schreibt, wer behauptet, dass er zu Gott gehört, der soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Also er sagt, wenn du sagst, ich gehöre zu Gott, dann sollst du auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Und Petrus schreibt, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Und ich finde das einfach cool, weil die das so klar sagen und der Petrus nicht einmal sagt, ja, es reicht, wenn du dann irgendwo am Hügel auch ungefähr dort rauskommst, wo Jesus war, sondern er sagt dir, du sollst ihm so eng nachfolgen, dass du in die gleichen Fußstapfen trittst wie Jesus. Dazu sind wir berufen. Petrus schreibt das. Und das heißt, ich glaube, es geht darum, dass wir in unserem Leben, wenn wir das alles glauben und uns zu Jesus halten und Kinder Gottes sind, dass wir Jesus nachahmen einfach und nachfolgen, so gut wir es schaffen. Und jetzt könnte man halt sagen, naja, super. Johannes hat am Ende von seinem Evangelium geschrieben, wenn man alles aufschreiben würde, was Jesus gesagt und getan hat, dann würde ihm, kommt so vor, die ganze Welt würde die Bücher nicht fassen können. Das heißt, eine relativ toughe Challenge, dass man sagt, gut, jetzt muss ich genau das Gleiche machen. Und ich glaube halt nicht, dass das die Aussage ist. Ich glaube, dass es darum geht und auch das, was ich rauslebe, dass Jesus nach einem ganz, ganz einfachen Kernprinzip gelebt hat. Also wenn man sagt, lebe wie Jesus lebt, okay, wie war das? Und er sagt es uns wieder selber, das ist wieder das Schöne, dass er sagt in Johannes 6, 38, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat und nicht, um zu tun, was ich selbst will. Also das ist das Kern, das war Jesus sein oberstes Gebot. Der sagt, ich bin herabgekommen, also der hat es ganz einfach gemacht, der sagt, ich bin herabgekommen, um das zu tun, was Gott mir sagt, was ich tun soll und nicht das, was ich will. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, das gilt für Jesus, hallo. der Sohn Gottes, also der hat halt schon diese, okay, aber bei uns ist das jetzt nicht so streng, muss man das nicht sehen. Und auch da, nope, Jesus sagt ganz klar, wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Also das heißt, er sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du den Willen Gottes tun. Und er sagt, es ist halt auch, eben, es ist dann auch ein bisschen exklusiv, dass er sagt, hey, wenn du den Willen Gottes nicht tust, dann brauchst du jetzt gar nicht umeinander tun und du machst eh, was du willst, dann ist das einfach nicht, dann ist diese Connection nicht da. Das heißt, was ich dir bis jetzt mitgeben möchte als Key Message, als ganz einfach, also was ganz Einfaches, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, dass wir unser Leben leben. Die eine ist, das, was ich will, ist mein oberstes Gebot. Das heißt, ich bestimme, was getan wird in meinem Leben. Und die zweite Möglichkeit ist, das, was Gott will, ist mein oberstes Gebot. Und das, was er zu mir sagt, das mache ich. Und auch da ist die Frage, wie nenne ich jetzt jemanden, dessen Wille mir Befehl ist? Sei das jetzt ich, sei das Gott oder irgendwas anderes. Am Ende ist das dein Herr. Ganz einfach. Das ist dein König. Und das heißt, es geht darum, ich glaube, am Ende des Tages kann nur einer auf dem Thron sitzen. Dem Thron deines Lebens, dem Thron deines Herzens. Und da ist die Frage, Variante 1 ist, ich selber nehme dort oben Platz. Und ich sage, das, was ich will, egal was Gott dazu sagt, egal ob Gottes Segen drauf liegt oder nicht, das, was ich will, das mache ich. Mein Wille geschehe. Oder du sagst, ich lasse Gott drauf Platz nehmen. Und selbst wenn es mich da hineinführt, bleibe ich dabei, weil dein Wille geschehe. Und Jesus sagt, und ich glaube, dass uns das in Liebe sagt, also es sind teilweise recht harte Stellen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das auch so anschauen, wie es drinnen steht einfach, dass Jesus sagt, mach dir nichts vor, wer da oben sitzt, der ist dein Herr. Also Jesus sagt da in Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und das heißt, Jesus sagt da, und eben, es ist recht heavy, aber ich glaube, er sagt es wirklich in Liebe, dass er uns ehrlich warnt und sagt, nur weil du mich mit dem Mund bekennst und sagst Herr und Jesus und am Sonntag sagst, Jesus, nimm mein Leben, du bist Herr über mein Leben, super, das ist wunderbar, aber wenn du dann unter der Woche gehst und eh lebst, wie du willst, dann sagt er, mach dir nichts vor, ich bin nicht dein Herr. Nämlich der auf dem Thron sitzt, der ist dein Herr, der, dessen Wille du tust. Und das heißt, ganz einfach, dieses Stell deinen Willen unter Gottes Willen. Also es ist vielleicht nicht easy, das durchzuführen, aber es ist eigentlich sehr einfach. Und dann leitet sich die nächste Frage ab, was ist Gottes Wille? Und da kann man jetzt, da könnte man jetzt eine eigene Serie drüber machen, Gottes Willen erkennen und die Bibel auf das hinscreenen, aber ich glaube wieder, um es ganz einfach zu machen, jetzt von der Umsetzung her, ich glaube im Konkreten, frag ihn, frag Gott einfach. Weil die Bibel ist voll davon, dass sie sagt, Gott ist ein liebender Vater, Gott gibt dem Weisheit, der ihn um Weisheit bittet und Gott möchte mit dir reden, Gott möchte von dir hören. Das heißt, ich möchte dich einfach ermutigen, bete zu Gott und frag ihn, was ist dein Wille, bitte führe mich nach deinem Willen. Und im ganz Allgemeinen, schau in die Bibel. Voll, ich meine, ich sage immer das Gleiche, ne? Aber ich meine, einfach, ich werde deshalb dessen nicht müde, weil ich mir einfach denke, das Buch ist so voll von Wahrheit. Und oftmals schauen wir einfach nicht rein und sagen, ich habe auf dies keine Antwort und auf jenes keine Antwort, aber ich komme nicht auf die Idee, in dieses Riesenbuch reinzuschauen, was voll ist von geistlichen Aussagen und Wahrheiten. Und um es ganz einfach zu machen, es gibt auch da wieder viele Einzelstellen dazu, was ist Gottes Wille für uns als Christen, aber ich glaube, dass ein ganz großer Auftrag, dieses Kernprinzip ist, ich glaube, wir sind als Jünger von Jesus dazu berufen, den Auftrag zu erfüllen, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Weiß nicht, ob das jetzt logisch war. Erfüll deinen Auftrag als Jünger von Jesus. Ich glaube, das ist der Wille Gottes für dein Leben. Und Jesus selber hat uns den Auftrag gegeben, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Das heißt, das war der Auftrag von Jesus an uns. Und das heißt aber nicht, und ich glaube ganz eindeutig, das heißt nicht, nur der Preacher und nur der Missionar in Übersee ist jetzt in Gottes Willen und ich bin hier und weiß ich nicht, habe eine Family und einen Vollzeitjob und ich kann nicht nach Timbuktu reisen und deswegen bin ich nicht im Willen Gottes. Ich glaube, dass das überhaupt nicht das ist, was die Stelle sagt, sondern die Stelle sagt einfach nur, macht die Welt zu meinen Jüngern. Und ich glaube, Gott wird dich gebrauchen, wo auch immer du stehst, wenn du dich gebrauchen lässt. Und wir haben in Österreich jetzt nach der letzten Statistik, die ich mir angeschaut habe, ich glaube, sie ist eher ein bisschen hochgegriffen, aber wir haben unter 20% wiedergeborene Christen, also die an den Jesus der Bibel glauben jetzt. Das heißt, du musst nicht nach Übersee reisen, um Leute zu treffen, die nicht an Jesus glauben. Sondern meine Erfahrung ist, dass diese Leute entweder Jesus gar nicht kennen oder Jesus schon irgendwie kennen, aber das alles irgendwie zusammen, ja, und Kirche und Katholiken und Kreuzzüge, das ist alles ein Wahnsinn, das brauche ich nicht. Das heißt, da ist dein Missionsauftrag, ganz einfach. Und in einer zweiten Stelle sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Redet er wieder zu seinen Jüngern. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Und das ist eigentlich wieder so ganz einfach, weil wir vorhin von Verkomplizieren geredet haben. Es ist eigentlich ganz einfach, er sagt, wenn du mit mir gehst und mit mir lebst, dann bist du ein Licht durch die Art und Weise, wie du lebst. Und das können die Leute sehen. Und ob die Leute dann sagen, oh, ich will da hingehen, ich will dich fragen, hey, was ist mit dir, was machst du eigentlich, warum ist das bei dir anders? Das ist ja nicht die Aufgabe vom Licht. Die Aufgabe vom Licht ist, dass es da ist und scheint. Und das Schöne auch an diesem Ganzen, was für mich dann auch so stark rausgekommen ist, ist, man könnte halt sagen, boah, okay, das ist schon irgendwie heavy. Und Gott sagt, dein Wille ist nicht wichtig und warum geht es nicht um das? Weil ich will ja glücklich sein. Das ist ja jetzt kein dämlicher Wunsch, glücklich sein zu wollen oder berühmt oder angesehen, einflussreich. Das Schöne ist, warum Gott sagt, es geht nicht um deinen Willen, ist wieder aus Liebe heraus. Weil wir lesen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Da schreibt er im Matthäus-Evangelium, sagt Jesus, genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Auch nur eines. Und Petrus schreibt, denn er möchte nicht, und das bezieht sich auf Gott, er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern alle Buße tun und zu ihm umkehren. Und das ist einfach nur so eine Liebesmessage, dass Gott sagt, ein Mensch in der Hölle ist ein Mensch zu viel. Er will nicht, dass auch nur ein einziger verloren geht. Und deswegen sagt Gott, ordne deinen Willen unter. Weil ich will alle Menschen erreichen. Also das glaube ich ganz stark. Und er sagt, ich kann die Leute aber nicht erreichen, wenn du immer deinen eigenen Spompernadeln nachrennst. Sondern ich kann dich nur verwenden, wenn du meinem Willen gehorchst. Und dadurch, dass Gott Liebe ist, um das jetzt auch noch ein bisschen abzurunden, dadurch, dass Gott Liebe ist, kann ich dir auch nur mitgeben, du brauchst dir auch keine Sorgen machen, wenn du Gott die Zügel überlässt, dass jetzt dein Leben voll den Bach runtergeht. Und dann bist du urunglücklich und nur verfolgt und traurig. Das ist überhaupt nichts, was wir in der Bibel lesen. Sondern es gab immer wieder Leute, die um seines Wortes willen da hineingeführt worden sind. Aber die waren dann gerne drin, weil sie gesagt haben, bam, das ist das, woran ich glaube. Und wenn ich dafür verfolgt werde, okay. Aber wenn du dich Gott unterordnest, er will das Beste für dich, dann bist du im Best-Case-Szenario, wie dein Leben nur ausgehen kann. Und damit möchte ich zur Conclusio kommen. Jetzt haben wir viel besprochen, oder ich habe viel geredet. Und das heißt, ich habe irgendwo angefangen bei Philosophen, griechischen und hebräischen Wörtern und 100 verschiedene Bibelstellen oder viele. Die Key-Message, die ich dir aber mitgeben möchte, also das, wo ich mir wünsche, dass du heimgehst heute und das mitnimmst, ist, der Schlüssel ist es, wer ist König über dein Leben? Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Und es gibt nur zwei Varianten. Entweder der Mensch nimmt dort oben Platz und sagt, das, was ich will, jetzt, das, was ich fühle, mein Wille geschehe. Und wenn er sich mit Gottes Willen deckt, umso besser. Aber wenn sie auseinandergehen, dann mache ich doch eher das, was ich will. Oder Gott nimmt dort oben Platz und du sagst, dein Wille geschehe. Und selbst wenn es mich in Verfolgung und Hunger und Leid bringt. Und ich denke, das kann eh nur jeder ehrlich für sich selber beantworten. Und ich glaube auch, oftmals ist es so, in einigen Bereichen sitzt Gott da vielleicht oben und in anderen Bereichen sitzt er noch nicht so oben. Und das ist eh nur ein ehrliches sich selber überlegen, okay, wo habe ich Bereiche, wo ich einfach wirklich sage, nein, mein Wille geschehe und nicht deiner. Und ich möchte dich da halt ermutigen, dass du Gott oben Platz nehmen lässt und dich auch warnen, dass die Bibel sagt, überleg dir gut, wer dort oben sitzt. Weil die Bibel sagt ganz klar, das entscheidet über deine Ewigkeit. Weil der, dessen Wille du tust, der ist dein Herr und nicht nur, wen du mit dem Mund bekennst. Das heißt, wir sollen Gottes Willen tun, wir sollen Jesus nachfolgen, ein Licht in der Welt sein. Und das Schöne daran ist, warum Gott sich das von uns wünscht, ist, weil er jeden einzelnen Menschen retten will. Das heißt, es ist wieder aus Liebe heraus. Es ist nie, weil er dir was wegnehmen will oder weil er sagt, das darfst du jetzt nicht machen, du darfst nicht glücklich sein, sondern es ist immer aus Liebe heraus, dass er sagt, lass dich verwenden, damit ich den anderen auch segnen kann und den anderen berühren kann. Und dir wird es zum Besten gereichen in der Ewigkeit und auch in dieser Welt. Also gibt es auch ganz viele Stellen. Das heißt, Auch wenn du dich Gott unterordnest und seinem Willen tust, Gott liebt dich, er will das Beste für dich, er will das Beste für die Leute um dich herum, und deswegen möchte ich dich da einfach ermutigen, dass du mit dem Gedanken heimgehst und einfach auch schaust auf dein Leben, wo sind Bereiche, vielleicht wo er noch nicht oben sitzt. Voll. Und das war's im Grunde schon. Ich möchte gerne zum Abschluss noch beten, ihr könnt gerne aufstehen. Du kannst auch gerne die Augen zumachen, jeder wie er will. Vater, ich möchte einfach Danke sagen. Ich möchte Danke sagen, dass deine Gnade und deine Liebe mit uns ist, dass deine Liebe mit allen Menschen ist, dass du uns so sehr liebst, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen eigenen Sohn am Kreuz geopfert hast, damit wir in deine Gegenwart kommen können, damit wir gerettet werden können. Ich möchte einfach dafür Danke sagen, dass du uns gebrauchst. Ich möchte Danke sagen, dass wir in Ewigkeit bei dir sein dürfen, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen. Das ist so ein Riesengeschenk. Und ich bitte dich einfach, dass du Platz nimmst auf dem Thron unseres Lebens, auf dem Thron unseres Herzens, dass du uns in deiner Liebe und in deiner Gnade auch begegnest und uns zeigst, hey, wo sind noch Bereiche, wo du noch nicht oben sitzt. Und auch wie der Sebi heute gesagt hat beim Eingang von Worship, deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und auch dafür möchte ich dir danken. Das heißt, egal, wenn wir fallen und wenn du mal nicht oben sitzt, du liebst uns und rufst uns und möchtest einfach das Beste für uns und die Gemeinschaft mit uns haben. Dafür möchte ich dir Danke sagen und ich bitte dich, dass du unser Leben verwendest, dass du das Leben jedes Einzelnen hier verwendest, so wie du es vorhergesehen hast, wie es das Beste für uns ist und dein Wille ist. Im Namen Jesu. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.